Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Und mit Jella Haase, die auf der Berlinale heute einen sehr politischen Film vorgestellt hat.
Ich bin so glücklich, politische Filme zu machen. Ich glaube, das ist unser Sprachrohr als Künstler, die wir halt in dem Beruf agieren. Und mit Filmen wie den hier kann man noch mal, glaube ich, ein anderes Denken anregen oder eine andere Sicht. Was Mietze ja auch macht im Film, ist das, wie es auch im Roman steht, dass man zum Leben hingehen muss und es anfassen muss. Und so sehe ich das mit allen Rollen.
Berlin Alexanderplatz erzählt aus der Sicht eines Geflohenen aus Guinea-Bissau. Einer von zwei Filmen im Wettbewerb der Berlinale, die wir heute Nacht vorstellen. Dann machen wir einen Rundgang durch Deutschlands wohl wichtigste Sammlung alter Meister, jetzt neu aufgelegt. Und wir schauen uns an, was Choreografin Constanza Makras in der Berliner Volksbühne so Schönes macht. Ein historisches Urteil, das da heute gefallen ist beim Bundesverfassungsgericht. Organisierte passive Sterbehilfe ist in Deutschland erlaubt. Verbote aus der Vergangenheit sind verfassungswidrig. Jeder hat also das Recht, über sein Leben und seinen Tod selbst zu bestimmen und sich dafür auch Hilfe bei Dritten zu holen. Gesundheitsminister Jens Spahn ist wenig erfreut über dieses Urteil.
Ich finde es genauso wichtig, dass aus einem Recht auf selbstbestimmtes Sterben nicht eine Gewöhnung und in der Folge gar eine sich aus einer gesellschaftlichen Erwartungshaltung ergebende Pflicht zur Inanspruchnahme von Sterbehilfe entwickeln darf.
Und im Studio ist der Rechtsphilosoph Reinhard Merkel. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Es ist deutlich leichter geworden, sich mit Hilfe anderer in Deutschland selbst zu töten. Ist das Urteil richtig?
Das Urteil ist richtig. Der Paragraph 217, der das für den geschäftsmäßigen Modus der Verschaffung einer solchen Gelegenheit zum Suizid mit Strafe bedroht hat, ist nicht mit der Verfassung zu vereinbaren. Das ist eine profunde, richtige, kluge Entscheidung.
Das ist ja auch die Aufhebung genau dessen, was Sie gerade erwähnt haben, als es ja im Dezember 2015 vom Gesetzgeber hieß, sogenannte geschäftsmäßige Beihilfe zum Sterben sei nicht mehr erlaubt. Und da ist ja dieser Begriff des Geschäftsmäßigen mit drin, der, glaube ich, oft auch missinterpretiert wird. Da reden wir ja nicht von irgendwelchen kommerziellen Interessen, sondern von einer professionellen Struktur, richtig?
Ja, so kann man das formulieren. Das ist in der Öffentlichkeit oft missverstanden worden, wird immer noch missverstanden, auch in den Medien, als Geschäftemacherei. Darum geht es nicht. Geschäftsmäßig ist im Kontext dieses Gesetzes ein juristischer Terminus. Knapp formuliert, Geschäftsmäßigkeit heißt Absicht der Wiederholung unter gleichartigen Voraussetzungen. Damit sind alle Ärzte mit ins Visier genommen worden von diesem Paragraph.
Da sind wir schon bei einer der Grundfragen auch für diesen Beruf des Arztes, der Ärztin, der nun schon seit Jahrhunderten eigentlich unter der Prämisse steht, Leben zu erhalten, Menschen zu helfen, sie zu heilen oder ihnen zumindest auch die Schmerzen vielleicht erträglich zu machen. Jetzt plötzlich steht der Arzt also vor einer rechtsphilosophischen, aber auch grundsätzlich philosophischen Frage, muss ich vielleicht, um den Menschen zu helfen, ihnen auch helfen, sich selbst zu töten?
Der Arzt ist zunächst einmal da, den Patienten zu helfen, wenn sie krank sind, und zu helfen, ihr Leben fortzusetzen, so gut es geht. Es kann aber extreme Notlagen geben, in denen jemand sein Leben, das restliche Leben vielleicht, das er noch vor sich hat, nicht mehr ertragen kann. Dann ist es falsch zu sagen, jetzt nehmen wir die Ärzte aus dem Spiel, das darf nicht ihre Aufgabe sein, zum Suizid zu verhelfen, denn damit nötigt man suizidwillige Menschen zu Gewaltakten gegen den eigenen Körper. Wir haben in diesem Land jedes Jahr 100.000 Suizidversuche. Nur etwa 10.000 gelingen. Was mit den anderen 90.000 eigentlich geschieht, die sich aus dem vierten Stock stürzen oder vor die U-Bahn werfen oder Gift nehmen, das weiß niemand so genau.
Und schwer verletzt einfach dann sind.
Ja, und gegebenenfalls schwer verletzt überleben. So jemandem zu sagen, was immer du tun willst, ist deine Sache. Zu den Ärzten kannst du nicht mehr gehen, wenn du sterben willst. Das ist auch für eine vernünftige Suizidprävention kontraproduktiv. Gerade solche Leute sollten wir in die Arztpraxen schicken, damit der Arzt erst einmal sagen kann, Moment, wir haben noch die und jene Option und ich kann Ihnen in dieser und jener Hinsicht noch helfen, bevor er selber sieht, dass der Sterbewillige keinen Ausweg mehr sieht für sich selbst und dann ihm gegebenenfalls hilft, eine rabiate Gewalthandlung gegen den eigenen Körper zu unterlassen und ein sanftes Sterben zu finden.
Aber es ist ein enormer Druck natürlich auch auf den Ärztinnen und Ärzten in Deutschland jetzt eigentlich, ne? Es gibt vielleicht auch einen gewissen Druck des Umfeldes auf diese Person, vielleicht wenn es eine ältere Person ist, vielleicht eine pflegebedürftige Person, ein Druck, der vielleicht sagt, nein, es gibt ja nun die Möglichkeit dieses Auswegs, nutze ihn doch.
Diese Möglichkeit gab es immer. Wenn das nicht geschäftsmäßig, sondern etwa von nahen Angehörigen nur einmal, ohne Wiederholungswille und ohne erkennbare Option, das jemals wieder entscheiden zu müssen, gemacht wurde, dann war das immer straffrei. Der Druck auf die Ärzte nimmt damit nicht zu. Ein Arzt, der das mit seinem Gewissen nicht vereinbaren kann, möge nach wie vor einfach sagen, man kann ihnen helfen, aber ich bin nicht der Richtige, das zu tun, weil ich aus welchen Gründen immer das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren will.
Was ist mit psychischen Ausnahmesituationen von den Personen, die über Suizid nachdenken, also die vielleicht durch eine Phase gehen? Das muss gar nicht eine klinische Depression sein oder irgendwie eine andere tatsächlich diagnostizierte Krankheit, sondern einfach in einer psychischen Ausnahmesituation sind und dann vielleicht zu schnell sich entscheiden könnten für diese Option des Suizids.
Ja, gerade deshalb ist es wichtig, dass sie eher in professionelle Hände kommen als zu irgendeinem Familienangehörigen, vor allem zu den Ärzten. Ja, aber auch sozusagen seriöse Sterbehilfegesellschaften. Es geht ja nicht wirklich um eine aktive Sterbehilfe. Es geht um die Hilfe zum Suizid. Die aktive, direkte Sterbehilfe bleibt nach wie vor verboten. Die ist immer schon verboten gewesen. Also die Hilfe zum Suizid. Aber die allererste Aufgabe, jemandem gegenüber, der kommt und sagt, ich kann nicht mehr, ich möchte mich töten, ist zu versuchen, ihm aus dieser Phase sozusagen des Verlusts jedes Lebenswillens herauszukommen. Also Suizidprävention ist die erste Aufgabe. Nur dann, wenn das keinen Ausweg, der moralisch plausibel wäre und legitimierbar wäre, mehr verschaffen kann, nur dann darf man jemandem helfen zum Sterben. Aber das ist jetzt die moralische Frage. Rechtlich ist die Hilfe zum Suizid erlaubt.
Wie ist denn das generell? Es gibt ja so einen grundmoralischen Kompass auch, der offenbar jetzt in diesem Fall freigegeben ist, wenn es um das Persönlichkeitsrecht geht, über sich selbst entscheiden zu können, Leben und Tod. Welche Konsequenzen könnte das haben, auch für andere moralische Grundfragen, die rechtlich geregelt sind?
Ich glaube, es kann keine substanziellen Konsequenzen auf andere grundrechtlich verbürgte Freiheiten und Rechte haben. Sehe ich jedenfalls nicht. Was das Verfassungsgericht gestärkt hat, ist die Autonomie. Die Entscheidung über das eigene Leben und Sterben. Nun ist die Entscheidung über den eigenen Tod eine ganz besonders profunde. Das liegt auf der Hand. Und deswegen ist der Schutz der autonomen Selbstbestimmung in dieser Endphase des Lebens etwas, was sehr nahe an der geschützten Menschenwürde liegt. Zu sagen zu jemandem, der sagt, ich kann das nicht mehr ertragen. Und man möge sich jemanden vorstellen, der sich nicht ohne Hilfe selbst töten kann.
Es könnte aber auch ein Gesunder sein. Wir reden ja nicht nur von Kranken.
Ja, aber ich nehme jetzt mal erst die Fälle der Menschen, die mit verständlichen, um nicht zu sagen mit guten Gründen, nicht mehr leben wollen. Also nehmen Sie jemanden, der vom Hals ab gelähmt ist, seit Jahren in diesem Zustand ist, täglich geschüttelt von irgendwelchen konvulsivischen Schmerzattacken. Solche Fälle gibt es. Wenn so jemand sagt, ich kann nicht mehr, und von außen gesagt wird, als Arzt helfe ich dir aber nicht. Und im Übrigen wissen wir hier in der Medizin besser als du selbst, dass man das aushalten kann. Dann wird auf der Stelle offensichtlich, dass das die Menschenwürde tangiert. Das hat niemand für den Leidenden selbst zu entscheiden. Dass man auch gesunden Menschen, die in einer Augenblicksentscheidung ihr Leben beenden wollen, dabei helfen darf bei diesem Suizid, ist eine andere Frage. Die moralisch erste Aufgabe in solchen Situationen ist, dem Suizidwilligen rauszuhelfen aus dieser desperaten Phase.
Und das ist einfacher, indem es die Option der Suizidhilfe gibt.
Richtig, das ist jedenfalls dann einfacher, wenn ein Suizidwilliger weiß, ich kann zum Arzt gehen und wenn ich mein Leben nicht mehr ertrage, darf der mir helfen. Nur dann gehen Suizidwillige zum Arzt.
Und wenn wir jetzt perspektivisch vorausschauen, jetzt nach dieser heutigen Entscheidung, was würden Sie sich noch wünschen, was so zum Beispiel auch die Regulierung der Sterbehilfe angeht? Was sollte der Gesetzgeber da noch genauer definieren?
Ich würde mir wünschen, dass der Gesetzgeber jetzt das Funktionieren der sogenannten Sterbehilfevereine, nochmal, das sind keine Vereine, die eine aktive, direkte Sterbehilfe durchführen dürfen, das ist nach wie vor strafbar. Dass er aber die abkürzend sogenannten Sterbehilfevereine vereinsrechtlich genauer reguliert, also etwa vorschreibt, dass bei Suizidhilfen vorher ein psychologisches Gutachten eingeholt werden muss und dann gegebenenfalls mit der Sanktion droht, wenn ihr die formellen Voraussetzungen für eine Suizidhilfe nicht peinlich genau befolgt und das in jedem Einzelfall auch nachweisen könnt, dann schließen wir bei euch die Tür. Das sollte der Gesetzgeber regeln. Das gehört nicht ins Strafgesetzbuch, das gehört ins Ordnungswidrigkeitenrecht. Und dann haben wir eine liberale, autonomiefreundliche und im Übrigen auch menschenwürdefreundliche Regelung dieser ganzen Sphäre.
Und woher wissen wir, abschließende Frage, dass nicht irgendwann auch nochmal aktive Sterbehilfe in Deutschland erlaubt werden könnte?
Ich glaube, dass grundsätzlich die Tötung auf Verlangen, so heißt das im Strafgesetzbuch, die aktive Sterbehilfe, verboten bleiben muss, aber in extremen Notlagen wird man auch eine aktive Sterbehilfe rechtfertigen können. Grundsätzlich, und grundsätzlich heißt bei Juristen immer, es gibt bestimmte Ausnahmen, aber typischerweise bleibt das verboten und muss es verboten bleiben.
Warum?
Die letzte fundamentale Überlegung dafür ist der Schutz der grundlegenden Norm, töte keine anderen Menschen.
Der Rechtsphilosoph Reinhard Merkel nach dieser heutigen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, dass also das Sterbehilfeverbot nicht verfassungsgerecht ist und deswegen gekippt wird. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Gerne.
Jetzt geht es uns so um das wichtigste deutsche Filmfestival und eines der wichtigsten in Europa, nämlich die Berlinale. Zwei neue Wettbewerbsfilme wollen wir gleich besprechen, unter anderem Berlin-Alexanderplatz von Burhan Kobani.
Natürlich wollten wir eine jetzige, eine moderne Geschichte erzählen von einem Berlin, das Sie so noch nicht gesehen haben und den Zuschauer irgendwo entführt in so eine fantastische Parallelwelt.
Und das gesamte Gespräch mit Burhan Kobani können Sie hören unter deutschlandfunkkultur.de. Und bevor wir also auf zwei Wettbewerbsfilme schauen, unter anderem Berlin-Alexanderplatz, aber auch ein anderer Film, der schon als Skandalfilm angekündigt wurde, Patrick Walinski aus unserer Filmredaktion, schauen wir doch mal, die Berlinale ist ja nun fast auf der Zielgeraden, zwei Tage noch mit Wettbewerbsbeiträgen. Hat sich da schon ein Favorit bei Ihnen und den Kritikerkollegen gebildet?
Ja, ich glaube, es gibt einen Favoriten, der kommt aus Amerika, Eliza Hittmans Film Never, Rarely, Always, Sometimes, ein sehr komplizierter Titel, den man auch gerne verwechseln kann, hat dann doch die meisten Kritiker überzeugt. Ein sehr intensiver Film, der einer jungen Frau, 17 Jahre alt, dabei folgt, eine Abtreibung in New York zu vollführen. Und der Film interessiert sich gar nicht so sehr um das, warum sie schwanger geworden ist, sondern einfach, wie dieser Prozess abläuft, wenn man 17 Jahre alt ist im heutigen Amerika und eine Abtreibung machen möchte und dabei natürlich, dass die Eltern nichts davon erfahren. Das ist ein Film, der aufgrund seiner Reife, wie er erzählt ist und vor allem, wie er gespielt ist, fast alle überzeugt hat. Das ist schon der Favorit zurzeit.
Dann schauen wir mal, ob vielleicht heute da auch harte Konkurrenz dazu gekommen ist an diesem Mittwoch mit zwei Filmen, über die wir reden wollen, die im Wettbewerb der Berlinale zu sehen waren. Berlin-Alexanderplatz, vielleicht beginnen wir mal damit. Burhan Kobani, deutscher Regisseur, afghanischer Herkunft, der war ja schon mal im Wettbewerb mit dem Film Shahada und nun also Berlin-Alexanderplatz. Das gehört ja, glaube ich, zu unserer aller Abitur-Pflichtlektüre Dublin. Wie stark ist das an der Vorlage angelehnt?
Kobani macht sein eigenes Ding draus. Allein schon, weil er den Franz Bieberkopf besetzt als Francis, ein geflüchteter Afrikaner aus Guinea-Bissau. Das B ist dann quasi in der Herkunft versteckt von unserem Franz Bieberkopf in dem Fall. Wir sehen, wie er in Berlin angekommen ist, in einer Flüchtlingsunterkunft lebt, im Bau arbeitet am Alexanderplatz und er lernt Reinhold kennen. Das ist ein Fixer, ein Drogenhändler von der Hasenheide und der baut sich immer mit neuen Geflüchteten quasi seine Armee an Drogenhändlern auf und zwischen den beiden ist eine gewisse Verbindung. Der Francis will das am Anfang gar nicht, aber der Reinhold, der ist so ein bisschen so eine mephistophelische Figur, die kommt ran, überredet ihn, gibt ihm Geldschein hier und da und Francis beginnt dann zu dealen, aber es ist vor allem diese Bekanntschaft mit Reinhold, die ihn immer wieder in diese Unterwelt reinzieht und so ist das vielleicht weniger ein großes Berlin-Porträt einer Moderne, so wie das noch bei Döblin war. Hier ist es vielmehr der Aufstieg eines Geflüchteten in Deutschland innerhalb eines kriminellen Zirkels zum, ja, Drogenboss. In Amerika würden wir sagen Mafiaboss. Und das ist natürlich sehr spannend, weil man sich hier dann doch von der Vorlage dahingehend etwas entfernt, aber schon mit den Elementen des Buches arbeitet.
Und wie politisch lässt sich dieser Film deuten?
Wenn ich mir überlege, dass es immer heißt, Menschen sollen sich in Deutschland integrieren, sehen wir ja hier quasi auch einen Akt der Integration, nicht wahr? Also jetzt vielleicht nicht in der hellen Seite der Gesellschaft, sondern in den Strukturen der Mafia. Aber Francis steigt in der deutschen Gesellschaft auf, so weit, dass er dann später Franz genannt werden möchte. Also er nimmt quasi eine neue deutsche Identität an. Und das ist natürlich fast schon eine Karikatur dessen, wie man sich eine geglückte Integration vorstellt. Ich sehe das schon als politisches Statement ab. Guckt ihn euch an. Ihr verdrängt die Geflüchteten an den Rand der Gesellschaft und sie steigen schon auf, sie integrieren sich, aber eben in den düsteren kriminellen Strukturen, die es auch in Deutschland gibt. Und dahingehend ist das ja vielleicht schon ein böser Kommentar auf so gewisse politische Leitlinien, die sich bei den Geflüchteten immer vor allem fürchten und sie wegdrängen möchten. Das ist auch in diesem Film drin, in dem ja auch sehr viel anderes noch drin ist.
Das ist ja alles auch über 3 Stunden hinweg erzählt. Da ist ja viel Zeit auch für Bilder, für Perspektiven, für eine Art des Erzählens, bestimmte Dramaturgien. Was haben Sie da gesehen?
Ja, es ist eine Oper, würde ich sagen. Und es ist eben kein sozialrealistischer Krimi oder so weiter. Angelehnt sehr stark an amerikanischen Vorbildern oder auch an so einer gewissen Art des europäischen Surrealen. Also die Kamera dreht sich gerne zur Seite. Es gibt einen Off-Kommentar. Es gibt einen sehr gut komponierten, aber sehr wuchtigen Soundtrack, der sich immer sehr fett über die Bilder legt. Alles ist groß in diesem Film. Die Sehnsucht ist groß, die Verzweiflung ist groß, die Liebe ist groß, der Verrat ist groß. Es gibt auch immer wieder christlich überhöhte Symbole, Kreuze, die Neon leuchten auf Francis. Das hat mir sehr gut gefallen, aus dem einzigen Grund, weil ich das aus dem deutschen Kino in dieser Wuchtigkeit nicht kenne. Und Bohan Kobani ist also sehr beeinflusst vom amerikanischen Kino. Und ich finde es schön zu sehen, dass ein deutscher Regisseur auch diese Art von Filmsprache beherrscht. Das macht den Film jetzt auf die Länge vielleicht jetzt nicht immer erzählökonomisch überzeugend. Es gibt Fehler, es gibt auch Nebenfiguren, die mich etwas nerven, wie Jella Hase, die dann quasi die Liebhaberin von Francis spielt. Aber alles in allem finde ich es schön, dass es auch so eine Tonlage im deutschen Kino gibt und deshalb auch das deutsche Kino im Wettbewerb dieser Berlinale sehr interessant repräsentiert wird. Petzold auf der einen mit der spröden Seite und jetzt hier mit der wuchtigen, opernhaften Seite von Berlin-Alexanderplatz.
Christian Pilzer mit Undine, über den wir ja auch schon gesprochen haben. Und der andere deutsche Beitrag hier, über den wir gesprochen haben, Bohan Kobani, also seine Fassung für den Berlin-Alexanderplatz im Wettbewerb der Berlinale. Übrigens der Produzent dieses Films, Jochen Laube, ist am Samstag bei uns ab 9 Uhr für 2 Stunden. Und Sie können dann alles zu diesem Film fragen, überhaupt zum Filmemachen fragen und vielleicht auch noch was zur Zukunft des Kinos hören. Und der zweite Film im Wettbewerb, über den wir jetzt reden wollen, Patrick, ist auch einer, den man, glaube ich, politisch deuten muss geradezu, der aber auch schon so ein bisschen als Skandalfilm der Berlinale angekündigt war, nämlich Dau Natascha von Ilja Krischanowski und Jekaterina Oertel. Und das Ganze ist Teil dieses größeren Dau-Projekts, was es ja auch schon in verschiedenen Städten gab in Europa. Auch viele Stunden an Material wurden da aufgenommen. Das muss offenbar so eine Art nachgebaute stalinische Terrorwelt sein. Was genau wird da erzählt?
Ja, was genau erzählt wird, ist nur eine Episode aus dieser Stadt Dau, die sie ja da aufgebaut haben, das ganze Filmteam über mehrere Jahre hinweg. Dau, das ist so eine wissenschaftliche Einrichtung. Es geht ja um den ersten russischen Nobelpreisträger in Physik, Lev Landau. Den sehen wir in diesem Film übrigens gar nicht, denn dieser ganze Film, Dau Natascha, spielt in der Kantine von Dau. Natascha ist Kellnerin in dieser Kantine. Und die Handlung ist relativ schnell erzählt. Natascha verliebt sich in einen französischen Astrophysiker, hat Sex mit ihm und wird daraufhin von KGB ganz brutal verhört. Dann endet der Film. Das ist quasi eine Episode aus mehreren Geschichten, die sich da in Dau wohl abspielen. Wenn ich auf diesen Film jetzt so gucke, er besteht wirklich nur aus 23 Szenen oder Bildern, müsste man sagen. Da passiert wenig, aber die Kamera läuft und die Menschen betrinken sich wirklich mit literweise Wodka. Also sie werden vor unseren Augen fast in Echtzeit betrunken, schreien sich an, übergeben sich in die Ecken, haben dann pornografischen Sex, also echten Sex am Set. Dann gibt es diese KGB-Verhörung, die ja auch in ganz brutale Gewalt umschlägt. Natascha wird ins Gesicht geschlagen, ihr Gesicht wird in die Toilette gedrückt. Man fragt sich da ja immer, weil ja der Skandal schon vorab bekannt war, dass man nicht weiß, ob am Set alle wirklich einverstanden waren mit dem, was vor der Kamera passiert. Wissen Sie das oder wissen Sie das nicht? Ich finde diesen Film als solches schwer zu bewerten, sage ich Ihnen, Herr Balzer, weil im Kontext des Wettbewerbs muss ich ihm entweder die schlechteste Note verteilen, weil er ja nichts erzählt, weil man spürt erst das kleine Teil eines größeren Ganzen. Vielleicht ist ja diese Episode von Natascha in den 12 weiteren Filmen ein richtiger Baustein für eine große Dramaturgie. Oder ich kann den Film auch gar nicht bewerten, weil er eben Teil eines größeren Dau-Problems ist. Ich finde es interessant, dass ich jetzt einen Blick reingeworfen habe in die filmische Arbeit von Dau. Aber als eigenständiges Werk kann ich das eigentlich nicht bewerten, weil ich habe das Gefühl, da fehlen 12 Stunden Film drumherum.
Also war das eine gute Idee, so eine, wie soll man es nennen, filmische Provokation in den Wettbewerb zu nehmen?
Im Prinzip ist das immer gut, zu provozieren. Nur nicht langweilen, das ist ja die wichtigste Regel im Kino. Es fehlt mir aber jetzt als Kritiker, ist es schwer, weil ich kenne ja dieses Projekt Dau irgendwie und ich weiß, wie viel Arbeit dahinter ist. Und wir sehen ja am Freitag noch die 7-stündige Serie Dau de Negrazia hier im Berlinale Special. Es ist als Projekt auch jetzt für einen Filmkritiker für mich einfach mal interessant, was da für Bilder entstehen. Die ganzen ethischen und politischen Sachen im Hintergrund sind auch zum Teil problematisch und skandalös. Man nähert sich dem Ganzen mit spitzen Fingern, muss ich sagen. Man sieht das gerne auch mit dem halbgeschlossenen Auge. Das sind schon harte Szenen. Ich finde es gut, dass der Film im Wettbewerb ist. Er ist nur wirklich aber schwer zu bewerten als eigenständiges Werk.
Läuft man da Gefahr, zum Voyeur zu werden bei so einem Film?
Ja, immer. Das ist es. Aber die Filmgeschichte ist auch voll von solchen Filmen. Erinnern Sie sich an Dogville von Lars von Trier? Erinnern Sie sich an Patrice Chéreau, der die Berlinale gewonnen hat vor vielen Jahren, auch mit einem Film, wo zwei Menschen pornografischen Sex auf der Leinwand haben? Das ist jetzt auch nichts Neues. Das sollte uns, die Kinogänger, die regelmäßig ins Kino gehen, nicht mehr schockieren. Man muss sich aber immer fragen, was ist der Mehrwert darüber? Was ist der Mehrwert, wenn ich den stalinistischen Terror in dem Maßstab 1:1 wiedergeben möchte? Wir wissen doch, dass die KGB-Verhörmethoden Folter waren. Muss ich das jetzt nochmal 1:1 sehen? Was passiert darüber hinaus? Diese Fragen beantwortet dieser konkrete Film jetzt nicht, vielleicht aber das ganze Projekt.
Patrick Wilinski aus unserer Filmredaktion, also über zwei Wettbewerbsfilme, die heute bei der Berlinale zu sehen waren. Zum einen also Dau Natascha, haben wir gerade gehört, und Berlin Alexanderplatz. Am Samstag dann werden die Preise vergeben. Morgen Abend aber nochmal ein Blick auf die nächsten Wettbewerbsfilme hier bei Fazit der Kultur vom Tag. Und wir bleiben noch bei der Berlinale und kommen zu einer hochspannenden Dokumentation, zumindest von der Ankündigung her. Speer goes to Hollywood. Es geht um Albert Speer, Hitlers Architekt und verantwortlich für Millionen Zwangsarbeiter. Nach dem Krieg saß er 20 Jahre im Westberliner Knast und schrieb an seinem Mythos. Und sogar Hollywood interessierte sich für ihn. Und für die Recherchen für dieses Filmprojekt wurde er befragt. Jetzt ist eine Doku entstanden aus diesem Material. Regie führte eine israelische Autorin, nämlich Vanessa Lapa. Jörg Taschmann hat es für uns gesehen. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Was genau erzählt sie da?
Also sie hat von dieser Geschichte gehört, dass die Paramount Anfang der 70er Jahre wirklich ein Biopic über Albert Speer machen wollte, basierend auf seinem Buch Erinnerungen. Und es gab ein Drehbuch und Andrew Birkin, ein nicht ganz unbekannter Drehbuchautor und Filmemacher, übrigens auch der Bruder von Jane Birkin, der hat damals dieses Drehbuch geschrieben und hatte den Tipp ursprünglich sogar von Stanley Kubrick bekommen. Und damit er das Drehbuch schreiben konnte, hat er stundenlang Albert Speer interviewt und diese Audiotapes, diese Kassetten, die gibt es noch. Und die hat sich dann Vanessa Lapa, die aus Belgien stammt, aber Israelin ist, noch einmal angehört und hat daraus dann versucht, mit einen reinen Archivfilm zu machen, der wirklich nur auf Archivaufnahmen basiert, aber natürlich irgendwo aufgebaut ist, fast wie ein spannender Thriller.
Und welches Bild von Albert Speer bekommt man da als Zuschauer aus diesem Film?
Na, man bekommt ihn eben sehr oft selber zu hören. Man hört eben das, was er damals über sich gesagt hat. Man sieht ihn aus vielen Fernsehshows. Dieses Buch war ein Bestseller, hat sich millionenfach verkauft. Der Mann war sehr sprachgewandt, hat dann auf Englisch, Französisch, Deutsch überall Interviews gegeben. Aber Vanessa Lapa hat da natürlich auch ihre eigene Meinung, wie sie Speer einschätzt.
Qui est Speer et l'esclavage et les millions qui...
Speer hat als Rüstungsminister Millionen von Sklavenarbeitern für die deutsche Kriegsindustrie benutzt. Dabei wusste er bereits 1942, dass der Krieg verloren war. Das sagt er mehrmals. Dennoch hat Albert Speer den Krieg um 3 Jahre lang verlängert. Sein Ego, sein Größenwahn und seine Nähe zu Hitler waren dafür ausschlaggebend. Und so gab es in den letzten 3 Jahren zusätzlich 20 Millionen mehr Tote.
Und man fragt sich natürlich, warum hatte Hollywood eigentlich überhaupt Interesse an Albert Speer, auch gerade zu der Zeit damals?
Nun hat es ja Albert Speer, das zeigt der Film übrigens auch sehr schön, schon bei den Nürnberger Prozessen verstanden, sich als der elegante Nazi, als der menschliche Nazi hochzustilisieren. Einer, der ja eigentlich an dieses System gar nicht so recht geglaubt hat, der ja gar nicht für diese ganzen brutalen Vergehen war und der auch wahnsinnige Erinnerungslücken hat. Der wusste immer gar nicht so genau, wo er war. Und als Rüstungsminister hat er sehr wohl beispielsweise die Kruppwerke besucht. Er war sehr wohl auch in Konzentrationslagern wie Mauthausen. Aber wie gesagt, gesagt, da gibt es dann so Erinnerungslücken, die ihn da plagen. Ich habe mich dann auch gefragt, warum hat die Paramount den Film nicht gemacht, und habe diese Frage weitergegeben an die Regisseurin.
Je pense qu'ils ont décidé finalement de pas faire le film.
Ich glaube, Paramount hat den Film nicht gemacht, weil die Stimmung in den 1970er Jahren doch zu kritisch wurde. Der Film wäre viel zu positiv über Speer geraten und hätte das Leid der Juden und ihre Vernichtung kaum thematisiert. So einen Film sollte man auch heute nicht machen. Das Paradoxe ist nur, alle wollten damals Speer haben. Er gab überall in der Welt Interviews. Ja, wie gesagt, sogar alle Hollywood-Studios haben sich damals um dieses Thema gerissen. Die Paramount war da nicht das einzige Studio. Bloß da wäre wahrscheinlich ein sehr unappetitlicher und unausgegorener, verherrlichender Speerfilm bei rausgekommen, in dem er sich total reingewaschen hatte. Und Andrew Birkin, das muss man ihm zugutehalten, der hat da noch versucht, Elemente mit einzubauen, die Speer dann in einem etwas kritischeren Licht hätten zeigen können. Da gibt es auch ganz spannende Szenen, wie er dann mit Albert Speer darüber diskutiert. Und er sagt, na gut, das können wir ja machen, das kann man ja dann als Fiktion verkaufen. Dann kann ich ja immer noch sagen, so war gar nicht, in dem Moment, wo dann seine Rolle doch ein bisschen kritischer beleuchtet wurde.
Speer goes to Hollywood, also diese Argumentation von Vanessa Lapa bei der Berlinale, für uns gesehen von Jörg Taschmann. Vielen Dank. Ja.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und hier Thomas Jedicke.
Die Hamburger Staatsoper will trotz wachsender Kritik weiter mit Opernstar Placido Domingo zusammenarbeiten und an seinen im März geplanten Auftritten festhalten. Gestern hatte der Spanier sexuelles Fehlverhalten gegenüber Frauen eingeräumt, nachdem er die Vorwürfe monatelang geleugnet hatte. Man sei irritiert über diese neuen Entwicklungen und nehme die Thematik sehr ernst, sagte ein Sprecher der Staatsoper. Das Haus werde sich auch mit anderen Institutionen austauschen und danach an die Öffentlichkeit treten. Zuvor hatte eine Untersuchung des US-Verbands der Musikkünstler die Vorwürfe zahlreicher Sängerinnen bestätigt. Im Heimatland von Placido Domingo wurden inzwischen erstmals Auftritte abgesagt. Oliver Neuroth.
Es geht um zwei Auftritte Mitte Mai im Nationaltheater Zarzuela in Madrid. Domingo hätte an der Oper Luisa Fernanda mitwirken sollen, nun wird er durch einen anderen Sänger ersetzt. Die Entscheidung sei aufgrund der Schwere der Vorwürfe gegen Domingo und aus Solidarität mit den betroffenen Frauen gefallen, teilte das Nationale Institut für Darstellende Künste und Musik mit, das dem spanischen Kulturministerium untersteht. Der zuständige Minister Rodriguez sagte, bisher habe die Unschuldsvermutung gegolten, doch nun habe der Sänger ausgesprochen, was passiert sei. Die Absage seiner Auftritte sei daher eine Pflicht, keine Geste. Am Dienstag hatte Domingo erstmals sexuelles Fehlverhalten eingestanden und bei den betroffenen Frauen um Entschuldigung gebeten. Der Sänger erklärte, er erkenne die volle Verantwortung für seine Taten an. Der Schmerz, den er Frauen zugefügt habe, tue ihm ehrlich leid, so Domingo.
Der Pariser Louvre hat nach Protesten von bulgarischen Nationalisten und Kirchenvertretern eine Ausstellung über bulgarische Kunst abgesagt. Die ursprünglich für Juni geplante Werkschau in der Abteilung für islamische Kunst sollte Arbeiten zeigen, die zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert entstanden sind, einer Zeit, in der Bulgarien unter osmanischer Herrschaft stand. In Bulgarien wird der Islam oft mit dieser Periode verbunden, die als osmanisches Joch empfunden wurde. Bereits vor zwei Wochen hatte das bulgarische Kulturministerium den Louvre aufgefordert, die Ausstellung wegen der Reaktionen der Öffentlichkeit und der orthodoxen Kirche abzusagen. Die spanische Regierung hat empört auf einen den Holocaust verharmlosenden Karnevalsumzug in der Kleinstadt Campo de Criptana reagiert. Spaniens Außenministerin González twitterte, sie sei entsetzt über den Umzug, denn sie lehne jede Banalisierung des Holocaust entschieden ab. Auf dem Karnevalsumzug in der Kleinstadt bei Madrid waren Dutzende Menschen in voller Nazimontur aufgetreten. Andere trugen gestreifte KZ-Häftlingsanzüge und schwenkten die Israel-Flagge, wie auf Fotos bei Twitter zu sehen war. Ein Wagen war zudem wie eine Gaskammer gestaltet. Auch Kinder mit gelben David-Sternen nahmen an dem Umzug teil. Es ist bereits die zweite Karnevalsveranstaltung, die in dieser Woche heftige Kritik ausgelöst hat. Am Montag hatte die EU-Kommission antisemitische Klischees beim Karnevalsumzug im belgischen Aalst scharf kritisiert. Dort waren am Sonntag Umzugswagen und Kostüme mit klischeehaften und abwertenden Anspielungen auf orthodoxe Juden zu sehen gewesen.
Thomas Jedicke mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. Auf nach Dresden, wo es gute Nachrichten für alle gibt, die sich die alten Meister wieder in Bestform anschauen wollen. Die Galerie mit Werken von Raphael, natürlich die Sixtinische Madonna, Van Dyck, Rubens, Giorgione, ist nach 7 Jahren Sanierung wieder eröffnet. Die Galerie Alte Meister am angestammten Platz im Westflügel der Semper-Galerie, also im Zwinger-Komplex gleich neben der Semper-Oper. Carsten Probst kommt aus Dresden hier in unser Berliner Studio. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was ist jetzt anders?
Ja, zunächst erstmal haben die Dresdner was geschafft, was, muss man wirklich neidlos sagen, was den Berlinern nie gelungen ist nach ihrer Neuordnung der staatlichen Museen, nach der Wiedervereinigung, die Zusammenführung von Skulpturen und Gemälden. Die sind jetzt beide sozusagen fußläufig geradezu im selben Gebäude. Die Skulpturensammlung des 15. bis 18. Jahrhunderts ist in der langen Galerie im Ostflügel. Die Antikensammlung ist im Antikensaal untergebracht, wo früher eine Rüstkammer war. Also man kann jetzt, wenn man will, hin und her gehen und beide sozusagen in ihren gegenseitigen Beeinflussungen auch in Augenschein nehmen. Das andere ist die Lichtsituation. Wunderbare Oberlichter jetzt in diesen Sälen, wunderbar geklärt. Sehr viel Tageslicht auch auf den Skulpturen. Und das Ganze unterstützt von einem ganz neuen Beleuchtungssystem. Mal eine kleine Fußnote, die größte bauliche Veränderung, die eigentlich passierte, die Klimaanlage, die ist zum Glück überhaupt nicht zu sehen. Man hat also jetzt generell eigentlich versucht, einen historischen Zustand so wiederherzustellen, wie er im 19. Jahrhundert bei Semper gewesen ist, mit den Farbschemata auch an den Wänden. Also das heißt, niederländische und deutsche Malerei hat grüne Farbhintergründe an den Wänden, rot für italienische Malerei, blau für die französische und spanische. Also insgesamt eigentlich eher so die Aura der Unantastbarkeit dieses historischen Gebäudes.
Jetzt bin ich ja gespannt, ob die Hängung auch so aussieht wie im 19. Jahrhundert oder ob sich da was verändert hat.
Da hat man natürlich jetzt gravierend eingegriffen. Also Stefan Kuria, der Direktor der Gemäldegalerie, berichtet, man hat also das gesamte Depot nochmal neu bewertet und nennt so fast unwirklich anmutende Zahlen von 200 neu restaurierten Gemälden, 300 restaurierten alten Rahmenfassungen. Also da haben sie schon wirklich Aufwand getrieben. Allein der Cucina-Zyklus von Paolo Veronese wurde 4 Jahre lang restauriert. Also, aber diese neue Hängung hat eben andererseits auch eine unglaublich geballte Bilderwucht zur Folge. Oft ist heute auch von Erschöpfung die Rede gewesen, nicht nur von den Museumsleuten selbst, sondern vor allem, weil das Publikum wirklich zur Arbeit an sinnlicher Wahrnehmung herausgefordert wird, wie Stefan Kuja erläutert.
In anderen Museen, wo dieser reiche Bestand nicht zur Verfügung steht, muss man oft Werke verschiedener Schulen einander gegenüberstellen. Hier, wo wir teilweise auf hunderte Werke, beispielsweise flämischer Malerei, zurückgreifen können, können wir eben diese feinen Nuancen in der Gegenüberstellung ausspielen und austarieren.
Ja, es ist also quasi nicht eine nach Appetithäppchen gegliederte Hängung, sodass die Stars quasi hervorscheinen und dann der Rest einfach eher so Beiwerk ist, sondern diese traditionelle Dresdner Hängung mit mehreren übereinander gehängten Bildern in den Sälen, die bildet, wenn man so will, eine Art, ja, Versammlung von lauter Bilderclustern. Es gibt also 2 Oberlichtsäle nur mit flämischer Malerei, ein Kranachsaal mit 40 Kranachs, natürlich auch Adam und Eva dabei. Wirklich beeindruckend fand ich den Saal mit 17 großformatigen Veduten von Bellotto, also Dresdner Stadtansichten, venezianische Stadtansichten in Augenhöhe, sodass sie quasi den Eindruck haben, sie können in diese Städte noch in der historischen Verfassung hinein marschieren.
Also das macht einiges her, ist offenbar sehr repräsentativ auch, was in Dresden vielleicht auch generell ganz gut ankommt. Aber wenn man jetzt sich die Dresdner Sammlung und die Art und Weise dieses neuen Settings anschaut, dann es vergleicht mit großen Museen in Florenz, in Wien, in Paris, an anderen Orten, wo steht da die Galerie Alte Meister in Dresden?
Ja, die Vergleiche werden ja auch immer wieder gezogen, gerne natürlich auch in Dresden selbst. Ja, im Vergleich hat eigentlich die Dresdner Sammlung tatsächlich einige Alleinstellungsmerkmale, wie Stefan Koja auch nochmal zusammenfasst.
Weil dieses Museum im Grunde die Geschichte des neuzeitlichen Bildes erzählt, also die Entstehung des modernen Menschenbildes in der Renaissance, im Rückgriff und in der Auseinandersetzung mit der Antike.
Die Sammlung hat ihre Wurzeln quasi noch in vormusealer Zeit, also in dieser Kunstkammer des Kurfürsten August im 16. Jahrhundert und im 18. Jahrhundert dann von August dem Starken, vor allem seinem Sohn Friedrich August II. In Italien, in Frankreich, in Deutschland, regelrecht zusammengekauft, ganz viele Werke aus Venedig. Dadurch finden sich dann aber teilweise auch ganze Werkgruppen, die schon erwähnt wurden, in diesen Sammlungen. Und dann gibt es eben noch dieses besondere Schicksal nach dem Zweiten Weltkrieg dieser Sammlung, die ja fast komplett in die Sowjetunion als Beutekunst überführt wurde, dann 1955 auch fast komplett wieder zurückgegeben wurde. Also diese Art von, ja, kann man sagen, innerem Zusammenhang, das weisen nur ganz, ganz wenige historische Sammlungen weltweit auf.
Also, auf nach Dresden, in die Galerie Alte Meister, jetzt also wieder eröffnet. Carsten Probst war für uns in Dresden, hat sich also Raphael nochmal genauer angeschaut, Van Dyck, Rubens, Giorgione, all das also in dieser Galerie Alte Meister. Vielen Dank. Und wir gehen von Dresden nach Berlin, an die Volksbühne. Dort war heute Tanztheater zu sehen. Constanza Makras, eine der renommiertesten Choreografinnen überhaupt, hat ihr neuestes Stück gezeigt. Constanza Makras kommt ja aus Argentinien, lebt seit langem in Berlin. Und dieser Abend hieß Der Westen, The West. Elisabeth Nehring kommt aus dieser Premiere. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Um welchen Westen ging es denn da?
Also es geht um ganz verschiedene Versionen, Bilder, Selbstbilder und Projektionen des Westens in kultureller Hinsicht. Zu Beginn wird gleich klar, was der Prototyp oder einer der Prototypen der westlichen Populärkultur ist, nämlich der Westernfilm. Wir hören Musik, Spiel mir das Lied vom Tod, also die ganz markante Erkennungsmelodie. Die Performer kommen in Westernkostümen mit Pistolen auf die Bühne, allerdings auch in zombiehafter Erscheinung. Das ist etwas, was immer wieder mal so kurz geschlossen wird. Und im Hintergrund gibt es so einen riesigen Prospekt, der heruntergelassen wird mit aufgemalter Prärie inklusive großer Kakteen. Also den Auftakt macht ein US-amerikanisches Urgenre, der Westernfilm, der, das erfahren wir später, nicht nur im Westen konsumiert wurde.
Ja, schöner Versprecher.
Ja, sondern eben auch in dem, was globaler Süden genannt wird, in Argentinien. Eine Darstellerin erzählt uns, dass sie eben früher immer gerne so die Telenovas geguckt hat, die argentinischen. Aber die Eltern, die wollten eben immer nur den Western sehen. John Wayne, der hat irgendwie zur Familie gehört. Also da wird so von der Amerikanisierung der argentinischen Gesellschaft in den 70er und 80er Jahren erzählt, als ein Teil des großen Überthemas Kulturimperialismus.
Erzählt, heißt das auch, die Tänzer sprechen?
Sie sprechen, sie tanzen, wir sehen sie auf Videos, also auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen. Das ganz große Thema ist Kolonialismus und kulturelle Aneignung. Das sind so die großen Überthemen. Also wie hat der Westen das Bild des globalen Südens, das Selbstbild auch kreiert, nicht nur geprägt, sondern wirklich geschaffen durch Populärkultur in den verschiedenen Generationen, in den Ländern, zum Beispiel eben Argentinien oder andere südamerikanische Länder oder auch in Indien. Es geht um Latino-Stars aus Brasilien, die aber auf Spanisch singen und irgendwie eine ganz neue Identität von Latino oder Latina kreieren, die überhaupt nichts mehr mit dem, was jetzt wirklich Lateinamerika ist, zu tun haben. Also da wird eine Menge gemischt.
Und wie sehen die Tanzbewegungen aus? Was ist das?
Ja, also das ist so wie bei Constanza Makras sehr, sehr häufig. Ganz energetisch, ganz explizit. Es gibt ganz viel Parodien in diesem Stück. Immer wieder wird, dadurch, dass es ja um Klischees geht, dadurch, dass es um kulturelle Aneignung geht, auch viel parodiert. Das ist zum Teil auch ein bisschen ermüdend. Im besten Fall mischen sich die Szenen mit Text, Spiel, Tanz und Musik. Im zweiten Teil fand ich etwas besser zu Beginn zumindest als im ersten Teil. Und das erstaunlicherweise, obwohl eine der zentralen Darstellerinnen Fernanda Farrar heute ausgefallen ist im zweiten Teil. Die Regisseurin, Choreografin Constanza Makras musste selber übernehmen, kam auf die Bühne. Es war schon so ein bisschen holprig auch, wie oft bei
ihr. Hat auch selber mitgetanzt, sie ist ja selber auch.
Sie war eine großartige Tänzerin früher. Jetzt heute war sie ja schon etwas verhalten und ja nicht mehr ganz so jung. Aber
gebremst.
Ja, und wie oft, das ist ja bei den Premieren, klappt das noch nicht so ganz gut. Aber ich glaube, wenn das jetzt irgendwie so ein bisschen Fahrt aufnimmt und in Gang kommt, dann wird das schon auf jeden Fall noch ein bisschen runder werden.
Also für sich ist das insgesamt aufgegangen, also auch die Idee, eben diese Bilder des Westens, der Export dieser Idee und dann gleichzeitig der Tanz und dann wird ja auch noch, gibt es offenbar auch noch Konversation auf der Bühne und diese verschiedenen Musikstile, ist das alles für Sie aufgegangen?
Ja, das ist ein langer Abend, der hat ja heute schon auch nochmal 3 Stunden gedauert mit auf jeden Fall guten Momenten.
Sie sind gerade erst reingekommen, hier vor 5 Minuten,
ja, also
wirklich
frisch aus der Volksbühne. Ja.
Also das ist auch auf jeden Fall ein total interessantes Konzept, aber ich finde, dass der Abend sich, so wie er sich heute dargestellt hat, ein bisschen zu viel vornimmt. Diese Fülle an Referenzen unter dem Dach des Themas Kulturimperialismus erscheint doch oft auch wirr. Also es geht irgendwie um Western- und Zombie-Filme, es geht um Indianer als exotische Projektionsflächen, es geht um Roma, es geht um Ostdeutsche, die in ethnoromantischen Veranstaltungen sich als Indianer verkleiden, es geht um Rap, es geht um Latino-Popkultur. Das alles sind so Bezugspunkte und letztlich werden aber all diese Themen dann doch dem Entertainment zugeführt oder je nach Sichtweise auch geopfert. Und es gibt halt so ganz selten mal einen Moment, oder eigentlich gar nicht, der wirklich mal schmerzt, der irgendwie in die Tiefe geht. Das ist wirklich eher so selten wie ein Sechser im Lotto. Und das ist eigentlich schade bei der Fülle an Themen und auch bei der umfangreichen Recherche. Also ich finde, der Abend nimmt sich ein bisschen zu viel vor und hat am Schluss vor allem unglaubliche Längen gehabt. Das mag jetzt irgendwie dem Ausfall der Darstellerin geschuldet sein, aber gleichzeitig eben auch tolle Darsteller und tolle Tanzszenen.
Sagt Elisabeth Nehring über diese Premiere, zum ersten Mal also zu sehen, Constanza Makras mit ihrem neuen Stück The West in der Volksbühne. Vielen Dank. Und Klaus Bukatzki schaut in die Feuilletons vom Donnerstag.
Rund 28% der Bundesbürger empfinden ein grundsätzliches Misstrauen gegen die Berichterstattung etablierter Medien, lesen wir in der Tageszeitung Taz über eine Studie der Mainzer Universität, die herausgefunden hat, dass der Anteil der skeptischen Mediennutzer 2019 um 6% angestiegen ist. Der Anteil der Deutschen, die Medien bei wichtigen Themen grundsätzlich vertrauen, blieb jedoch mit 43% stabil, heißt es weiter in der Meldung des evangelischen Pressedienstes EPD. Da wäre es doch schön, wenn die evangelische Kirche dazu beitragen würde, dass vor allem auch der Qualitätsjournalismus stabil bleibt, oder? Die evangelische Kirche will ihre Journalistenschule schließen, erfahren wir in Christ und Welt, der Beilage der Wochenzeitung Die Zeit, über protestantische Sparpläne. Im Anfang war das Wort, erinnert in einem flammenden Plädoyer Heribert Prantl. Kirche braucht die Sprache, um Gehör und Glauben zu finden. An der evangelischen Journalistenschule wird sie gelehrt. Sie muss weitergelehrt werden, fordert das Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung im Konkurrenzblatt Christ und Welt. Die katholische und die evangelische Kirche sollten sich freilich überlegen, ob sie nicht ihre Journalistenschulen zusammenlegen. Das wäre ein wunderbares Zeichen von Ökumene. Und bestimmte Sparmaßnahmen sind ein Zeichen von Verantwortungslosigkeit. Sie kostet jährlich rund 500.000 Euro brutto, klärt uns Merle Schmalenbach in Christ und Welt darüber auf, was mit der Schließung der Journalistenschule eingespart werden könnte, die in den letzten 25 Jahren 200 Volontärinnen und Volontäre ausgebildet hat. 500.000 Euro brutto etwa als Gehalt, darüber würden unfähige Spitzenmanager nur lachen. Europa spürt die Angst, steht in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die Angst vor der Panik ist mittlerweile so groß wie die Angst vor dem Erreger selbst, schreibt Joachim Müller-Jung über die neue Seuche Covid-19, das Coronavirus. In dieser Lage Entschlossenheit zu demonstrieren, Quarantäne zu verordnen, Schleimhautabstriche zu verordnen und Schulen oder Museen zu schließen, bis hin zum Berufsverbot, sind Möglichkeiten, die auch etwa das deutsche Infektionsschutzgesetz sehr wohl zulässt. Und anderswo sind schon drastische Maßnahmen getroffen worden, die auch für skurrile Vorkommnisse sorgen, wie es in der Süddeutschen Zeitung heißt. Der mittlerweile 85-jährige Modedesigner Giorgio Armani präsentierte am vergangenen Wochenende seine Kollektion auf der Mailänder Fashion Week ohne Zuschauer. Er wollte das Publikum nicht unnötig gefährden oder es zumindest nicht zeigen. Die Show wurde vor leeren Rängen präsentiert und ins Internet übertragen. Es geht aber noch schlimmer. Nichts darf stattfinden. Alle Veranstaltungsorte und Museen bleiben vorerst geschlossen, so die Frankfurter Allgemeine. In Mailand, wo das kulturelle Herz Norditaliens am lautesten schlägt, herrscht Stille. Karen Krüger lebt dort und ihr Lagebericht berührt daher besonders. Die Kultur wurde unter Quarantäne gestellt und schon jetzt sind die Folgen erheblich und strahlen auf ganz Italien aus. Nicht nur die Mailänder Museen und Theater sind geschlossen, in den Kirchen dürfen auch keine Messen mehr abgehalten werden. Fragt man Mailänder, ob der Stadt schon einmal Ähnliches widerfahren sei, dann hört man oft, nicht einmal während des Zweiten Weltkriegs. So etwas hat Mailand nur während der Pest erlebt.
Klaus Bukatzki mit den gedruckten Feuilletons vom Donnerstag. Und das war Fazit die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.